Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie sich wieder Zeit dafür nehmen. Diesmal im Mittelpunkt Psalm 31 und schon mal eine Einführung zu Psalm 32, den wir aber erst beim nächsten Mal genauer unter die Lupe nehmen werden. Einige alttestamentliche Psalmen gehören zu den bekanntesten Texten der Bibel überhaupt. Bestes Beispiel Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Umgekehrt gibt es aber auch Psalmen, die kaum jemand kennt, obwohl sie geistlich gesehen wahre Schätze sind. Manche öffnen uns zum Beispiel den Blick dafür, was Gott mit seinem Volk Israel vorhat, welche Rolle Israel in der Heilsgeschichte noch spielen wird. Wer als Bibelleser darauf achtet, wird die ganze Heilige Schrift womöglich in einem neuen Licht betrachten. So gut wie alle Psalmen, die wir uns bisher angesehen haben, wurden von David geschrieben, und wahrscheinlich komponierte er auch die Melodien, die dazu gehören. Jeder Psalm hat eine besondere Bedeutung, auch für uns heute. In Psalm 31 wird uns unter anderem noch einmal vor Augen geführt, wie sich gottlose Menschen selbst in eine aussichtslose Lage hineinmanövrieren. Auch wenn es oftmals anders scheint. Wenn man genau hinschaut, wird man auch heute entdecken, dass gottlose Menschen meistens nicht zu den Glücklichsten zählen. In Psalm 31 werden einige Schwierigkeiten erwähnt, mit denen David in der Vergangenheit zu kämpfen hatte. Aber wenn man alle Psalmen Davids vor Augen hat, dann bekommt man zusätzlich den Eindruck, dass er manchmal in die Zukunft blickt und von Schwierigkeiten spricht, die auf das ganze Volk Israel zukommen werden. Ja, manches davon scheint er wie ein Prophet vorauszusehen. Einige Passagen in den Psalmen passen wiederum bestens auch in unsere Zeit und können uns Trost und Hoffnung schenken. Hören Sie nun die beiden ersten Verse aus Psalm 31, ein Psalm Davids, vorzusingen. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. David wusste, dass Gott seine Ansprüche an die Menschen, dass Gott seine Normen nicht senken kann, um die Sünder ungeschoren davonkommen zu lassen. Sünde verlangt eine Strafe, und wenn der Sünder sie nicht bezahlen kann, muss jemand anderes sie bezahlen. David hofft anscheinend darauf, dass Gott bereits einen Plan hat, durch den Sünder gerettet werden können, und zwar indem jemand anderes die Strafe für die Sünde bezahlt. Wir heute wissen, diese Person ist Gottes Sohn, Jesus Christus. Dieses Wissen hatte David natürlich noch nicht, aber dennoch fährt er in seinem Gebet fort, Vers 3, »Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest.« Tatsächlich, wir brauchen einen starken Fels und nicht nur einen kleinen Kieselstein. Jesus hat seine Jünger einmal gefragt, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Und nachdem er verschiedene Antworten darauf bekommen hat, fragte er weiter, »Und wer sagt denn ihr, dass ich sei?« Da antwortete Simon Petrus und sprach, »Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn.« Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.« Soweit ein Zitat aus dem Matthäusevangelium Kapitel 16. Vor allem die Aussage, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, sollten wir uns ein wenig genauer ansehen. Denn im griechischen Text des Neuen Testaments ist zu lesen, du bist Petros, ein Stein, ein kleines Stück Felsen, und auf dieses Felsgestein, griechisch Petra, will ich meine Gemeinde bauen. Das heißt, Petrus ist zwar ein Felsen, aber der Fels oder das Felsgestein ist Jesus Christus. Das bestätigt auch der Apostel Paulus, wenn er im 1. Korintherbrief Kapitel 3 schreibt, Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Der Erretter Jesus Christus ist der starke Fels, auf dem wir sicher ruhen können. Das erinnert mich an eine kleine schottische Lady, die über ihr Heil und ihre Heilsgewissheit sagte: Es kommt zwar vor, dass ich Angst habe und auf dem Fels zittere, aber der Fels selbst zittert nie unter mir. Zurück zu David, der in Vers 3 seines Psalms geschrieben hat: Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. In Vers 4 fügt er hinzu: Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Auf die Bitte Davids, Gott möge sein Fels und seine Burg sein, folgt also sogleich das Bekenntnis: Du bist es doch schon längst. Darf ich Sie fragen, liebe Hörer, ist Gott, der Herr, auch Ihr Fels? Ist er das Fundament, auf dem Sie stehen? Ist Jesus Christus Ihre Burg, die Ihnen Schutz bietet? Interessant finde ich, dass David in Vers 4 nicht hinzufügt: Damit ich ungeschoren davonkomme, wollest du mich leiten und führen. Sondern David sagt: Um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Das heißt, David stellt den Willen Gottes und seine Ehre an die erste Stelle. Wenn David trotz seiner Sünden, die er begangen hat, nicht die Strafe dafür bezahlen muss, dann geschieht das allein zur Ehre Gottes und nicht, weil David so ein liebenswerter Kerl ist. Weiter ab Vers 5. David betet: Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie, also die Feinde, mir heimlich stellten. Denn du bist meine Stärke, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. In deine Hände befehle ich meinen Geist, sagt David. Diese Formulierung erinnert mich an zwei Stellen im Neuen Testament. Im Zusammenhang mit der Kreuzigung Jesu wird berichtet: Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Des Weiteren heißt es über Stephanus, der als erster christlicher Märtyrer zu Tode gesteinigt wurde: Sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Es ist interessant, dass im Laufe der Kirchengeschichte viele Märtyrer dieselbe Formulierung gebraucht haben. Zum Beispiel als 1415 das entwürdigende Urteil an dem böhmischen Reformator Jan Hus vollstreckt wurde. Der Bischof sprach zu ihm die schrecklichen Worte: Und jetzt übergeben wir deine Seele dem Teufel. Jan Hus, der kurz darauf bei lebendigem Leib verbrannt wurde, sagte dagegen: Ich befehle meinen Geist in deine Hände, Herr Jesus Christus. Dir befehle ich meinen Geist an, den du erlöst hast. Im zweiten Jahrhundert nach Christus soll Polycarp, der Bischof von Smyrna, fast die gleichen Worte gebraucht haben, als er von den Römern auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Andere, die auf nicht so dramatische Weise gestorben sind, haben sie ebenfalls verwendet. Bernhard von Clairvaux, Hieronymus von Prag, Martin Luther, Philipp Melanchthon und viele andere. Von Martin Luther sind die Worte überliefert: Gesegnet sind die, die nicht nur als Märtyrer für den Herrn sterben, die nicht nur als Gläubige im Herrn sterben, sondern auch mit dem Herrn, indem sie ihr Leben aushauchen mit den Worten: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Zurück zu Psalm 31. David betet also, Vers 6, in deine Hände befehle ich meinen Geist, obwohl er noch nicht am Ende seines Lebens angelangt ist. Ich springe nun zu Vers 8 und werde auch danach nur auf einige ausgewählte Verse eingehen. David betet zu Gott: Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not. Der Theologe Arno Clemens Gäbelein hat die zweite Hälfte dieses Verses so übersetzt: Du hast meine Probleme gesehen, du hast meine Seele in Not gesehen. Sehr treffend, wie ich finde. Der Psalmist sagt also zweimal hintereinander, dass Gott ihn in seiner Not sieht. Auch für uns heute ist das ein Trost, zu wissen, dass es Gott nicht gleichgültig ist, wenn wir in Not sind. So ist es aber schon von alters her. Zu Mose sagte Gott, als er die Israeliten aus Ägypten befreien wollte: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt, und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand. Der Herr hat das Elend seines Volkes gesehen, er hat ihr Stöhnen gehört, und er kam herab, um sie zu erretten. Die Evangelien berichten davon, dass die Jünger einmal in einem Boot auf dem See Genezareth unterwegs waren, als sie von einem Sturm heimgesucht wurden. Es war mitten in der Nacht und die Wellen waren hoch. Sie dachten schon, ihr letztes Stündlein habe geschlagen. Aber im Markus-Evangelium wird berichtet, Jesus sah, dass sie sich abplagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Das gefällt mir. Jesus sah die Jünger damals und er sieht ganz gewiss auch sie und mich heute, wie wir uns manchmal abplagen. Er kennt unsere Not. Welch ein Trost! In unserem Psalm, also Psalm 31, springe ich jetzt zu Vers 10. David betet, Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib. Ich bin ja so froh, dass David mit seinem Psalm nicht nur Glück und Zuversicht ausstrahlt, sondern auch die eigenen Ängste und Zweifel anspricht. Mir ist Angst, schreibt er. Sein Körper und seine Seele leiden unter einer bestimmten Situation. Liebe Hörer, bitte scheuen Sie sich nicht, Gott von Ihren Problemen zu erzählen. Noch bevor Sie anfangen zu jammern, wenden Sie sich an Gott, so wie David es auch getan hat. Vers 16. Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Meine Zeit steht in deinen Händen, das sagt sich so leicht. Trotzdem gibt es gar nicht so wenige Leute, die an Horoskope glauben oder sich Zukünftiges von Wahrsagern aus der Hand lesen lassen. Diese Menschen geben sich nicht damit zufrieden, dass Gott über ihre Zeit Bescheid weiß, sondern sie wollen mehr darüber in Erfahrung bringen. Als Christ kann ich jedoch sagen, meine Zeit befindet sich in den Händen Jesu Christi. Und das sind gekreuzigte Hände. Ich kann gewissermaßen meine Sünde in seinen Händen sehen. Es sind hilfsbereite Hände, die zupacken, wenn ein verlorenes Schaf in die Irre geht. Er packt es mit diesen Händen und legt es voller Liebe auf seine Schultern und bringt es nach Hause zurück. Meine Sorgen liegen in seinen Händen. Mit seinen Händen schützt er mich. Es sind segnende Hände, mit denen er mir eines Tages von Angesicht zu Angesicht begegnen wird. Deshalb kann ich mit David zusammen beten, meine Zeit steht in deinen Händen. Und weiter, Vers 17, lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht, hilf mir durch deine Güte. Lass leuchten dein Antlitz, das ist eine bildhafte und zugleich wunderschöne Aussage. Man könnte sie auch so aus dem Hebräischen übersetzen. Sieh deinen Diener liebevoll an. In einem uralten jüdischen Kommentar heißt es über das Antlitz Gottes, hiermit ist sein Gesalbter gemeint, der Messias. Tatsächlich ist es ja so, dass niemand weiß, wie Gott aussieht. Ich kann nicht nachvollziehen, was er fühlt und wie er handelt. Das liegt daran, dass Gott kein Wesen ist wie Sie und ich, sondern er ist Geist. Aber Jesus kam als Mensch auf die Erde, um uns den Vater zu zeigen. Er ist gewissermaßen das Antlitz Gottes. Durch ihn lernen wir Gott kennen, so dass er nicht länger ein Unbekannter für uns ist. Diese Tatsache erinnert mich an ein kleines Mädchen, dessen Mutter es nach oben ins Kinderzimmer brachte und für die Nacht ins Bett steckte. Bald nachdem sie gegangen war, fing das Kind an zu jammern, und die Mutter rief ihrer Tochter zu, »Jetzt schlaf doch endlich, Gott ist die ganze Zeit bei dir.« Aber für die Kleine war das irgendwie zu abstrakt. Noch einmal rief die Mutter, »Gott ist bei dir, er passt auf dich auf.« Daraufhin antwortete das kleine Mädchen, »Ich weiß, aber ich möchte jemanden mit einem Gesicht.« Liebe Hörer, das ist es doch, was wir alle brauchen. Wir alle hier auf der Erde sind wie Kinder, die möchten, dass jemand mit einem Gesicht bei uns ist. Lassen Sie es mich so ausdrücken. Jesus Christus, er ist Gott, und zwar Gott mit einem Gesicht. Was kann es Besseres geben? Auf einen weiteren Vers aus Psalm 31 möchte ich zu guter Letzt noch eingehen, und zwar auf Vers 20. David ruft aus: Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten, und erweisest vor den Leuten denen, die auf dich trauen. Tja, wie groß ist die Güte des Herrn? Haben Sie schon mal jemandem erzählt, wie gut Gott ist? Wie gut er ganz konkret zu Ihnen gewesen ist? In Psalm 107 heißt es ausdrücklich: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat. Meistens ist es ja eher so, dass Leute, wenn sie mit anderen ins Gespräch kommen, gern über ihre Nachbarn oder ihre Kinder, über ihren Chef oder ihren Pastor reden. Aber wer redet schon über die Güte Gottes? Mein Vorschlag: Versuchen Sie es doch mal. Ich bin überzeugt davon, es wird sich lohnen. Soweit meine Anmerkungen zu einigen ausgewählten Versen aus Psalm 31. Wir erreichen nun den nächsten Psalm, und dazu gibt es vorneweg einiges zu sagen. Psalm 32 trägt im Hebräischen die Überschrift »Ein Psalm Davids« und dann »Maschil«. Dieser Begriff bedeutet so viel wie »unterweisen« oder »verstehen«. Im Hebräischen wird dieser Begriff vor allem dann verwendet, wenn es um die Zukunft Israels geht. Meines Erachtens dient Psalm 32 also der Unterweisung. Er enthält etwas, was wichtig ist für die kommenden Generationen der Israeliten. Im alttestamentlichen Danielbuch kommt der Begriff Maschil ziemlich oft vor. In Daniel 11, Vers 33 lesen wir zum Beispiel: Und die Verständigen, Maschil, im Volk, werden vielen zur Einsicht verhelfen. Darüber werden sie verfolgt werden mit Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub eine Zeit lang. Ferner heißt es in Daniel 11, Vers 35, und einige von den Verständigen, Maschil, werden fallen, damit viele bewährt, rein und lauter werden für die Zeit des Endes, denn es geht ja um eine befristete Zeit. Und im nächsten Kapitel, in Daniel 12, Vers 3, lesen wir: Und die da lehren, Maschil, werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Und schließlich noch aus Daniel 12, den Vers 10, viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden, aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Alle Gottlosen werden nicht verstehen, aber die Verständigen, Maschil, werden's verstehen. In all diesen Versen geht es also darum, verständig zu sein oder durch die Hilfe anderer verständig zu werden. Und wenn Sie sich mal die letzten drei Kapitel des Danielbuches anschauen, da geht es um Gottes Offenbarungen im Hinblick auf die Zukunft Israels. Interessanterweise wird auch im Neuen Testament darauf Bezug genommen. In Matthäus 24, Vers 15 spricht Jesus meines Erachtens von der Zeit der Not, die den Gläubigen bevorsteht. Er sagt: Wenn ihr nun sehen werdet das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf. Wer das liest, der merke auf. Wenn das Neue Testament nicht in Griechisch, sondern wie das Alte Testament in Hebräisch geschrieben wäre, würde hier gewiss abermals der Begriff Maschil stehen. Denn gemeint ist, wer verständig ist, wer kundig oder unterwiesen worden ist, der wird wissen, was dieses Gräuelbild der Verwüstung bedeuten wird, von dem Jesus hier spricht. Gemäß Daniel wird es dann allerhöchste Zeit, die Beine in die Hand zu nehmen und wegzulaufen. Was genau mit dem Gräuelbild der Verwüstung gemeint ist, weiß ich allerdings nicht. Ich habe zwar ziemlich viele Bücher gelesen von Männern, die es zu wissen meinten, doch oftmals habe ich zwei oder drei Kapitel aus diesen Büchern gelesen, bis mir klar wurde, die Verfasser wissen auch nicht mehr als ich. Eines jedoch ist sicher: Ich warte nicht auf das Gräuelbild der Verwüstung, sondern auf den Herrn Jesus. Was man allerdings sagen kann, In dem betreffenden Abschnitt in Matthäus 24, in den Versen 15 bis 28, geht es offensichtlich um die große Bedrängnis oder die große Trübsal, die für die sogenannte Endzeit vorausgesagt ist. Im letzten Buch der Bibel, dem Buch der Offenbarung, erfahren wir mehr über die große Trübsal. Eines dürfte auf jeden Fall klar sein: Gott wird sich dem Volk Israel offenbaren. Zurück zu Psalm 32. Ich hoffe, es ist mir gelungen, durch meine Ausführungen darauf hinzuweisen, dass dieser Psalm sozusagen ein Maschil-Psalm ist. Er enthält eine Unterweisung, die für die kommenden Generationen der Israeliten wichtig ist. Aber, und das macht diesen Psalm auch für Christen so kostbar, er schenkt auch uns ein Stück Unterweisung. Von manchen Bibelauslegern wird Psalm 32 dagegen zu den Bußpsalmen gezählt. Mir persönlich will das nicht so recht einleuchten, denn David tut nicht Buße, während er diesen Psalm betet, sondern vielmehr enthält dieser Psalm einen Bericht über Davids Sündenbekenntnis, aber auch über die empfangene Vergebung und über den Segen der vollständigen Erneuerung. Mit seinem Bericht will er andere Sünder zu Verständigen machen, im Sinne des hebräischen Begriffs Maschil. David will sie unterweisen, wie es ganz richtig in Vers 1 der Lutherbibel heißt. Eine Unterweisung Davids, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. David gibt hier also eine Unterweisung. Er teilt den Lesern bzw. Zuhörern mit, dass er Gott seine Schuld bekannt hat, dass ihm vergeben wurde und dass er eine vollständige Wiederherstellung erlebt hat. Die Formulierung "wohl dem" kann man auch mit "glücklich" übersetzen. Glücklich ist, wem die Übertretungen vergeben sind. In Psalm 1 kommt diese Formulierung auch vor. Wohl dem oder glücklich ist, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das Glück, das in Psalm 1 gemeint ist, ist ein Glück, das nur ein vollkommener Mensch genießen kann. Jemand, der Gottes Gebote und Weisungen vollkommen einhält. Der Lust hat am Gesetz des Herrn, wie es dort in Psalm 1, Vers 2 heißt. Doch weil in Wirklichkeit keiner dazu fähig ist, verurteilt uns das Gesetz, indem es uns Sündern sozusagen einen Spiegel vorhält. Im Galaterbrief Kapitel 3 wird es so ausgedrückt: Denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er's tue. Es gibt keinen Menschen, der ehrlich von sich sagen kann, dass er die Ansprüche des Gesetzes Gottes erfüllt. Falls sie es von sich dennoch behaupten, dann könnten sie Jesus eigentlich darum bitten, ein bisschen Platz zu machen. Denn er, der ohne jede Sünde ist, sitzt ja zur Rechten Gottes. Und sie meinen, dass dort auch ihr Platz ist? In Psalm 32 beschreibt David nicht das Glück eines sündlosen Menschen, sondern das Glück eines Menschen, dem die Sünde vergeben ist. Ich als Christ kann dazu Folgendes sagen: Christus starb für unsere Sünden. Und in seinem Tod als Stellvertreter entsprach er der Gerechtigkeit Gottes und erfüllte sie. Daher kann jetzt der heilige Gott zugleich ein gerechter Gott und ein Retter sein. Er kann gerecht sein und alle rechtfertigen, die an Jesus glauben. Im Römerbrief, Kapitel 4, Vers 5 lesen wir: Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber dem, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Auf diese Weise, so jedenfalls meine Überzeugung, wurden auch Menschen aus dem Alten Testament sozusagen im Vorgriff auf das vollbrachte Werk Jesu Christi gerettet. Vom Stammvater Abraham heißt es ja zum Beispiel: Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Wenn nun David in Psalm 32 nicht bloß feststellt, dass es so etwas durchaus geben kann, sondern es lehrt und die Israeliten darin unterweist, was sie mit ihrer Sünde tun sollen, dann ist das aus meiner Sicht ein deutlicher Hinweis auf den Messias, der dem Volk Israel verheißen ist. Er, Jesus Christus, kann Menschen gerecht machen. Ungewiss bleibt nur, wie viel David, der rund 1000 Jahre vor Jesus lebte, davon schon wusste und wie viel er nur ahnte. Manches wurde ihm vermutlich wie eine Prophetie von Gott in den Mund gelegt. Psalm 32, eine Unterweisung Davids, wie es ganz am Anfang in Vers 1 heißt, sozusagen ein Lehrstück. Was es uns genau lehren will, darum geht es in der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Außerdem widmen wir uns dann auch dem Psalm 33. Es wäre schön, wenn Sie dann wieder mit dabei wären. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.